Yoga im Kontext, der Podcast für kulturelle und wissenschaftliche Perspektiven auf Modern Postural Yoga.
Hallo Alex.
Hallo Charlotte.
Wir wollen heute über ein umfangreiches Thema sprechen, über Yoga-Stile.
Ja.
Und ich habe im Internet erstmal eine ziemlich herausfordernde Anzahl an Yoga-Stilen gefunden und natürlich auch von vielen mal gehört. Es waren 10 Stück.
Nur 10? Ich könnte dir aus dem Stegreif, da könnte ich jetzt eine Wette eingehen, ob ich auf 30 komme.
Okay, ja. Aber nee, das machen wir jetzt nicht hier. Ich möchte die HörerInnen schützen. Aber genau, die Frage wäre, wie du zu dieser Vielfalt stehst. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wo kommen die denn eigentlich alle her?
Ja, also erstmal würde ich gerne ein Zitat eines bekannten Yoga-Lehrers einfügen, der meinte, es sollte so viele Yoga-Stile geben, wie es Menschen auf der Erde gibt.
Sehr schön.
Und das drückt auch ganz gut aus, wo Yoga-Stile herkommen, weil die meisten Yoga-Stile im Prinzip einfach nur die Art und Weise repräsentieren, in der jemand für sich Yoga praktiziert hat. Und die Person hat dann eben diesen Yoga-Stil begründet im Sinne von, hat für mich funktioniert, macht es doch auch so.
Okay.
Und das ist auch ein total verbreitetes Konzept, auch außerhalb vom Yoga. In der Sportwissenschaft ist von der sogenannten Meisterlehre die Rede, dass man eben Meisterschaft in etwas erlangt und dafür für sich einen Weg gefunden hat, der für einen selbst funktioniert hat. Und dann gibt man diesen Weg halt anderen weiter, in der Hoffnung, dass es für die auch funktioniert. Und das ist tatsächlich auch, wie die modernen Yoga-Stile alle entstanden sind. Da gab es erstmal eine Person, die hat was gemacht, was für sie selbst funktioniert hat, und das hat sie halt anderen weitergegeben.
Ja, okay. Ich habe auch tatsächlich gesehen, dass manche nach Personen tatsächlich benannt sind. Und ja, im Handwerk gibt es das, ne? Dass man Geselle ist und oder Gesellin und dann eben den Meister macht. Ich glaube, der ist immer männlich. Und tatsächlich eben dann auch nur jetzt von den Handwerkskammern die Erlaubnis auszubilden hat, sozusagen.
Richtig, stimmt. Das gehört da auch dazu. Aber dieser Gedanke, und das fand ich so spannend im Sportwissenschaftsstudium, weil dort betont wurde, dass das quasi auch der Ursprung der Sportwissenschaften liegt in diesen Meisterlehren, wo man erstmal gesagt hat, das ist quasi evidenzbasiert, N gleich 1. Es gibt quasi eine Person, für die es funktioniert hat.
Okay.
Und damit arbeitet man dann erstmal. Das heißt, das reproduziert man, weil es immerhin für eine Person funktioniert hat. Aber ne, von der sportwissenschaftlichen Perspektive aus halt ganz klar, das muss dann weitergehen.
Ja, okay, ich wollte gerade sagen, weil natürlich Körper sind natürlich extrem unterschiedlich.
Genau. Bloß weil es für eine Person funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es für jeden funktioniert. Und das gilt natürlich auch für Yoga, ganz offenkundig. Deswegen gibt es ja die vielen verschiedenen Yoga-Stile.
Yeah.
Und das ist auch genauso ein Klischee, dass man teilweise auch in der Yoga-Szene untereinander gesagt hat, ne, wenn jemand den und den Yoga-Stil praktiziert, ne, das sehen wir doch. Ne? Weil die sehen alle genauso aus wie...
Die haben einen Bart und einen Dutt oder wie? Also ich sage das nur, weil du einen Bart und einen Dutt trägst, was vielleicht nicht gesehen werden kann gerade.
Eher sowas wie, die sind lang und schlaksig.
Ja, verstehe.
Oder die sind halt kräftig gebaut. Ne?
Ja.
Sowas, wo halt eben eine bestimmte Körperstruktur.
Ja, das gibt es schon zwischen Klettern und Bouldern. Da sieht man auch schon total den Unterschied darüber, was man für Muskeln aufbaut.
Ja, genau. Und das macht natürlich Sinn und im Yoga natürlich auch nochmal andersrum. Dass nicht nur man sich entwickelt entsprechend der Yoga-Methode, sondern auch, dass man die Yoga-Methode wählt, die für einen selbst funktioniert.
Mhm.
Aber das gibt es ja da auch, also das ist ja gerade im Leistungssport, das war eine von den Sachen, über die ich mich in meinem Studium am meisten aufgeregt habe, wenn dann Seminare gehalten wurden darüber, wie man schon frühzeitig bei Kindern erkennt, wer genetisch prädispositioniert ist, um irgendeine Sportart auszuführen. Und wo gesagt wird, wenn das Verhältnis von Oberarm zu Unterarm so und so groß ist, super für Basketball und so rum super für Baseball.
Okay.
Dass in bestimmten Altern eine bestimmte Körpergröße erreicht werden muss, damit man in die Elite-Akademie reinkommt und so Sachen. Also das gibt es da ja sehr provokativ.
Ja, danke, dass du es so nennst.
Auf jeden Fall. Und im Yoga-Kontext ja eher andersrum. Wenn Yoga eine Praxis ist, die mich ausgleichen soll, dann brauche ich eben je nach Körpertyp, je nach Persönlichkeitstyp einen Impuls in eine jeweils andere Richtung, je nachdem, wo ich im Verhältnis zur Balance bin. Ne? Wenn ich, keine Ahnung, mal ein ganz einfaches Beispiel, zu viel Körperspannung habe, brauche ich eine Yoga-Praxis, die vor allem Körperspannung reduziert. Wenn ich tendenziell eher zu wenig Körperspannung habe, brauche ich eine Yoga-Praxis, die definitiv auch Kraft aufbaut und Kraft erhöht.
Ja.
Und ne, so eine Entdeckung wird jeweils eine Person mit einer bestimmten Körperstatur gemacht haben und dann entsprechend aus dem großen Repertoire, was Yoga zu bieten hat, sich die Sachen raussuchen, die diesen Zweck erfüllen und entsprechend einen Yoga-Stil daraus gemacht haben.
Okay. Und wie ist das jetzt? Bei den Yoga-Stilen steht ja jetzt nicht drauf, zum Beispiel bei Ashtanga-Yoga für große, schlaksige Menschen, die eigentlich ein bisschen, keine Ahnung, mehr Kraft oder Zentriertheit brauchen könnten. Das ist jetzt nur meine laienhafte Theorie. Aber woran erkenne ich, welcher Yoga-Stil für mich der geeignete ist? Einmal körperlich oder würdest du auch sagen, es ist gut, über Jahre der Yoga-Praxis auch verschiedene Stile auszuprobieren beispielsweise?
Sowohl als auch. Also erstmal, und das ist für mich auch ein Anliegen, diese Folge aufzunehmen, in der Realität ist es oft total schwierig für Übende, wenn man die Yoga-Stile nicht kennt, wenn man keine Einführung daran hat. Und jeder Yoga-Stil, wenn du die Beschreibung liest, klingt so wie sinngemäß ist toll.
Genau, bringt alles, was du brauchst.
Bringt alles, was du brauchst, genau. Und dann landet man irgendwo, weil es glücklicherweise für einen funktioniert. Und das gibt es ganz oft, erlebe ich das beim Yoga, dass Leute sagen, ich habe 3, 4, 5 Sachen probiert und die ersten 3, 4 waren total schräg und schlimm für mich und haben für mich überhaupt nicht gepasst. Und dann habe ich das eine gefunden, was funktioniert hat. Und dann habe ich mich dran geklammert und bin da geblieben.
Ja.
Was halt genau aus dieser Erfahrung herauskommt. Und zugleich glaube ich schon, und da würde ich auch gerne mit dir noch drüber sprechen, dass es eine Systematik gibt, auch im Yoga und Ayurveda, die man zu Hilfe nehmen kann, um zu gucken, welcher Yoga-Stil wäre gut geeignet für mich. Fürs Erste, für den Einstieg als Grundstil. Und ich glaube auch, dass es eine Haltung gibt, die man zur Yoga-Praxis entwickeln kann, mit der jeder Yoga-Stil für einen gut ist.
Das ist spannend. Also das heißt, ich könnte eigentlich mal alle 10 durchprobieren oder alle 30, wie du meintest.
Ja, und ich glaube, gerade am Anfang ist es schwer. Am Anfang macht es schon Sinn zu gucken, was ist der Yoga-Stil, der für mich passt. Mhm. Und oft ist es aber auch so, dass der Yoga-Stil, der zu einem passt, ist auch der, der einem leicht fällt und auch der, der einen in den bestehenden Mustern bestärkt.
Bestärkt, ja.
Und deswegen ist es dann irgendwann auch eine Form von Entwicklung, dass man eben von seinem Lieblingsstil weggeht. Also zum Beispiel, machen wir mal ein Beispiel auf. Es gibt Yoga-Stile, die sind sehr gut geeignet für Menschen, die im Ayurveda Luft-Raum-Typen genannt werden, die mental sehr schnell sind.
Ja.
Und wenn man mental sehr aktiv ist, dann braucht man auch Action in der Yogastunde.
Okay.
Oder liebt man das auf jeden Fall?
Ich fühle mich gar nicht angesprochen.
Und dann gibt es halt so einen Yoga-Stil wie Vinyasa-Yoga und dann nochmal im Spezifischen auch sowas wie Jivamukti-Yoga, wo da läuft laute Musik beim Unterrichten. Ja. Man ist quasi fast ständig in Bewegung. Es gibt halt irgendwie Flows, es gibt keine Pausen zwischen den Übungen. Und es wird auch sehr herausfordernd geübt. Das heißt, man ist ständig gefordert, ständig am Limit.
Ja.
Und es holt einen ab. Wenn man bei so einer langweiligen, ruhigen, entspannten Yin-Yoga-Stunde wäre, wo ganz wenig passiert, wo man total entspannt in der Übung ist, holt einen das nicht ab und dann wirkt es auch nicht, weil man verliert einen. Also oder die Stunde verliert.
Ja, oder eben man ist noch damit beschäftigt die ganze Zeit, dieser schnelle Kopf denkt die ganze Zeit, was tue ich hier? Ich hätte dieses und jenes tun können.
Oder genau, und man geht in Widerstand oder man zoomt aus und sagt, ich plane jetzt meinen Tag, was soll das hier? So, man ist nicht wirklich da dann dabei. Ja. Und entsprechend kann man es nicht genießen und entsprechend taucht man auch nicht ein.
Ja, verstehe.
Und dieses schnelle Fordernde ist dann das, was einen so konsumiert, dass man sagt, hey, Wahnsinn, ich habe es gerade geschafft, 60 Minuten an nichts anderes zu denken, als wie ich den nächsten Abendzug schaffe.
Ich verrate nicht, warum ich jahrelang geklettert bin, weil man sich da so konzentrieren muss.
Ja, alles und es fordert eben diese Konstellation. Ja, und das absolut. Ist dann in dem Moment das, was man braucht. Und erstmal das, was einen abholt, wo ich auch sagen würde, wenn du so ein Typ bist, wunderbar, fang damit an. Mhm. Und dann würde ich aber auch sagen, hey, dein Entwicklungspotenzial liegt darin, dass du aber nicht nur diese schnellen Moves machst, wo du im Prinzip auch deinen Disbalancen ausweichst und gar nicht richtig zur Ruhe kommst. Ja. Damit fängst du an, das ist besser als nichts. Und sobald du Ressourcen übrig hast, übst du erstmal bewusster zu werden, das wäre eine zweite Kategorie, und in diesem Sinne langsamer und mehr zu spüren, dich nicht abzulenken, mehr da zu sein und immer mehr den Input zu reduzieren, auch mal ohne Musik zu praktizieren. Genau. Ja, nicht ständig alle 15 Sekunden die Position zu wechseln, sondern auch mal ein bisschen länger in was drin zu bleiben.
Ja.
Und dann das zweite auch, in dem länger drin bleiben, auch nochmal sich bewusst auszurichten, gegen die eigenen Tendenzen gegenzuarbeiten, bewusst in Körperbereiche und Haltung reinzugehen, die unbequem sind und ausgleichend tätig zu sein und systematisch eine ausgeglichene Körperstruktur zu schaffen. Mhm. Und das wäre dann die dritte Kategorie.
Okay.
Und das sind übrigens drei Kategorien, die mit den drei Konstitutionstypen, wie sie im Ayurveda vorgestellt werden, stimmen da überein. Das ist quasi die Referenz dafür. Und da gibt es.
Kannst du die noch kurz nennen, die drei ayurvedischen Typen?
Genau. Und da gibt es eben den Vata-Typen, der halt Luftraum ist, der mental ist, sehr schnell ist, wo das Nervensystem das dominante System ist, der entsprechend aber auch nicht so kräftig ist, eher so leichtbauweise ist, auch nicht so belastungsfähig ist, aber dafür halt eben sehr reaktionsfähig. Der zweite Typ wäre der Pitta-Typ, das ist der Feuertyp, der sehr ehrgeizig und zielstrebig ist, viel mit Druck arbeitet, eine hohe Körperspannung hat und hohen Muskeltonus hat und auch mehr Muskelmasse hat, der ist belastungsfähig, aber dem fällt sehr, sehr schwer, still zu sein. Und der ist eben auch nicht so reflektiert, sondern der ist so, sobald er einen Impuls kriegt, folgt er dem.
Ja.
Und der dritte Typ wäre der Kapha-Typ und der wird durch die Elemente Wasser und Erde symbolisiert und der steht für Struktur, für Festigkeit, aber eben auch für Trägheit. Dem ist es wichtig, die Sachen langsam und sorgfältig zu machen. Für den ist genau andersrum. Der sagt, ich würde es immer ordentlich lernen, ich fange langsam an, bitte push mich nicht, bitte nicht zu schnell, nicht so viele Bewegungen, auch keine fließenden Übergänge. Eine Übung und dann brauche ich eine Pause. So halt, ich
ja,
übertreibe
verstehe
ein bisschen. Aber,
ja, ne? Ja, nein, aber klar, also man merkt ja eben, ne, wo wer welche Widerstände dann auch irgendwie in einer Stunde dann plötzlich hat.
Ne? Genau, ne? Ja. Und das ist zum Beispiel auch jemand, der möchte auch nicht mit einer großen Philosophie konfrontiert werden, der will was Pragmatisches haben, der will an sich selbst arbeiten. Und für den Pitta-Typen ist es wichtig, die Sachen korrekt zu machen, der will wohin, der braucht ein Ziel. Der Vata-Typ, der will halt schnell sein und in Bewegung sein.
Ja.
Und das ist jetzt schon eine Typisierung. Das ist aus meiner Sicht das wie so die zweite Generation. Also das ist schon quasi einen Schritt weiter als Meisterlehre. Meisterlehre, das hat für mich funktioniert. Und das dann haben wir einen Stil. Und jetzt werden wir schon methodischer, wo wir halt gucken, was für verschiedene Typen gibt es. Und dann werden wir auch stilübergreifend, weil es dann eben nicht den einen Stil gibt, von dem jeder behauptet, dass er für alle passen würde. Das ist ja die unbeholfene Art zu denken, es hat für mich funktioniert, es muss für alle anderen auch funktionieren.
Ja, ich finde, das passt befremdlich, ehrlich gesagt, dass das System dahinter ist. Also wird es in 10 Jahren den Krücker-Stil geben?
Na, also eben nicht, weil das ist ja genau das Ding. Ich würde mich sogar schon als dritte Generation in dem Zusammenhang betrachten. Wir hatten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die erste Generation, die reine Meisterlehre war. Mhm. Und dann gab es in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert, würde ich sagen, da hat es aufgebrochen und da haben Leute im Prinzip auch noch eine Meisterlehre gemacht, aber schon erkannt, dass die nur für bestimmte Leute funktioniert und für andere was anderes funktioniert.
Ja.
Und jetzt, finde ich, sind wir in einer Phase, wo es dran ist, mit einer stilübergreifenden Methodik zu arbeiten. Und das ist, was für mich Element Yoga ist, wo eben es eine Methode gibt, die die Prinzipien formuliert, die für jeden Körpertypen gelten, die auch nicht sich auf einen Stil begrenzen, sondern wo man sagt, mit diesen Prinzipien kann man arbeiten, entsprechend seiner Konstitution, entsprechend dessen, was man braucht.
Okay, verstehe. Das heißt eigentlich wieder unabhängig von der Typisierung, sondern fast noch mal granularer auf der individuellen Ebene, kann sich jeder in deiner Methodik verorten. Also wir hatten mal den Begriff der Kartierung.
Mhm.
Und die
ja, und das ist dann
Ziele haben dann dafür im Gegensatz gesagt, eigentlich alle sollen in diese eine Richtung laufen oder gehören in diesen Quadranten hinein.
Also ein Stil ist letztendlich immer noch eine Art zu üben für einen Körpertypen.
Ja.
Und Unterricht muss immer einen Stil haben. Das geht nicht anders.
Ja.
Aber für eine gute Lehrerin und insbesondere noch mal eine gute Lehrerin in Element-Yoga hat mehrere Stile im Repertoire. Eben mindestens drei.
Okay.
Und das sind für mich eben diese drei Eckpunkte, entsprechend der drei Konstitutionstypen. Und das ist auch, was ich in der Ausbildung dann beibringe, wo man sagt, ich kann diese drei Stile unterrichten.
Ja.
Jede auf meine Art und Weise, in meiner Mischung und meinem persönlichen Ausdruck. Und als Schülerin, wenn ich in dieser Methode lerne, kriege ich eben auch entsprechend Angebote, wo ich mich dann verorten kann und gucken kann, welches davon passt mir am besten. Und wenn ich die Methode konsequent zu Ende denke, lande ich irgendwann bei Einzelunterricht. Wenn ich die Methode in seiner Vollendung umsetzen will, müsste ich mir Einzelunterricht nehmen. Und dann, wenn jemand zu mir kommt mit Einzelunterricht, dann kriegt diese Person auch wirklich einen Yoga-Stil auf sich selbst zugeschnitten von mir präsentiert. Zumindest in dem Moment, wo ich die Person gut genug kenne, um das leisten zu können.
Mhm.
Und in diesem Prozess des Kennenlernens fange ich eben mit diesen drei Stilen an. Ich gucke mir jemanden an in seiner Konstitution.
Ja, verstehe.
Und dann verfeine ich das Ganze. Aber erstmal im Gruppenunterricht gibt es halt diese drei Gruppen. Und für mich sind auch alle Yoga-Stile, die es gibt, in diesem Netzwerk dieser drei Grundstile zu verorten.
Also das heißt, die 10 oder 30 oder wie viele auch immer es gibt, könnte man immer in diese drei Gruppen einsortieren oder eingruppieren? Oder?
Genau, oder zumindest quasi in diesem Dreieck verorten.
Mhm. Ja, verstehe. Ja? Mhm.
Weil, ne, das gibt es natürlich schon Mischformen, genauso wie es in der Konstitutionslehre Mischformen gibt, gibt es dann auch in den Stilen Mischformen, aber alle Stile verorten sich für mich in diesem Dreieck.
Ja.
Und in diesem Sinne auch, wenn ich als Lehrer diese drei Eckpunkte beherrsche, kann ich quasi jeden Punkt dazwischen treffen.
Ja, so. Verstehe. Okay. Das wäre mal eine sehr interessante Grafik, finde ich. Ich bin ja ein Freund von Infografiken.
Ja, die
mal maximal viele Yoga-Stile in so einem Dreieck zu verorten.
Die gibt's in meiner Yogalehrerausbildung.
Okay.
Die Grafik, genau.
Das war jetzt sehr unbewusste Werbung.
Aber du hast ja eine Reihe von Stilen auf deinem schlauen Zettel. Und eine Sache, die wir machen können und die, glaube ich, auch ganz spannend wäre, die mal durchzugehen und entsprechendes zu veranschaulichen.
Ja, lass uns das gerne mal machen. Also ich habe eine Liste mit 10 Stilen dabei und es startet bei Ashtanga-Yoga.
Genau, Ashtanga-Yoga ist aus meiner Sicht so eine Mischung aus Erde und Feuer. Da steckt ganz viel Routine drin. Das ist für Leute, die ehrgeizig sind, die wohin wollen, die nicht viel Variation und Abwechslung brauchen, die aber eine gewisse Rastlosigkeit haben und das deswegen zu schätzen wissen, dass sie konstant in Bewegung sind.
Okay, also, ja, verstehe, dass da so eine Struktur dahinter ist. Dann. Okay.
Genau.
Dann ist die Liste noch weiter mit Iyengar-Yoga.
Mhm. Iyengar-Yoga ist ein Stil, der sehr anatomisch präzise ist. Das heißt, da steckt so ein Wunsch drin, alles richtig zu machen. Und auch dieser Balance-Gedanke von wie Disbalance ausgleichen, der ist da sehr stark vertreten.
Dann gibt es Vinyasa.
Mhm. Vinyasa ist im Prinzip die spielerische und in diesem Sinne luftigere Variante von Ashtanga, wo das Ashtanga-Yoga-Prinzip genommen wird, aber so aufgeweicht wird, dass Raum für Kreativität da drin ist.
Mhm. Sehr schön. Hatha-Yoga.
Ja, Hatha-Yoga ist ein bisschen schwieriger Begriff insofern, als dass Hatha-Yoga kein Stil ist, sondern so ein Oberbegriff. Eigentlich sind alle Körperübungsformen von Yoga Hatha-Yoga. Ursprünglich ist das der Begriff für Körperübungs-Yoga in Abgrenzung zu Meditation.
Okay.
Und letztlich ist es jetzt halt so, dass quasi ungebrandetes Yoga, das nicht ein anderer Stil ist,
ist harter.
Und
also auch schwer einzuordnen eigentlich.
Also auch schwer einzuordnen, genau. Mhm. Und meistens sind es eher die ruhigen und meditativen Stile, die damit zufrieden sind, Hatha Yoga genannt zu werden.
Super, okay. Restorative Yoga habe ich
hier. Ja, Restorative Yoga ist ein Yoga, das nirgendwo hin will. Entsprechend fühlen sich da Leute wohl, die irgendwie Erholung wollen, die zur Ruhe kommen wollen, die eben nicht diesen Entwicklungsgedanken wollen, die auch nichts ausgleichen wollen, sondern die einfach nur runterfahren wollen, bewusster wollen, da sein wollen.
Und steckt da auch Loslassen mit drin?
Oder? Absolut, ja.
Genau. Also, weil das kann ja auch in manchen Momenten wichtig sein.
Absolut.
Okay. Yin-Yoga.
Ja, Yin-Yoga und Restorative werden manchmal sogar synonym verwendet, weil sie sehr beieinander sind.
Ja.
Aber das Yin-Yoga ist ein bisschen dogmatischer und enger in der Ausführungsform. Und es geht eben nicht explizit um die Erholung, sondern es geht um das lange Bleiben in den Übungen. Und es kann dann auch unangenehm sein, dass man das tut. Und damit hat es ein bisschen mehr Entwicklungsgedanken mit drin.
Ja, ich kenne das auch als sehr herausfordernd teilweise.
Das kann durchaus herausfordernd sein, ja.
Dann gibt es noch Kundalini-Yoga.
Ja, Kundalini-Yoga ist die Esel-Version vom Ashtanga-Yoga, wollte ich gerade sagen. Nee, wobei die tatsächliche Form, wie praktiziert wird, sehr unterschiedlich ist. Aber Kundalini-Yoga ist eine Yoga-Methode, die sehr darauf angelegt ist, Grenzen zu überschreiten auf einer mentalen Ebene. Mhm. Das heißt, der Klassiker ist, dass man eine Übung, die sehr leicht ist, so lange macht, bis man nicht mehr kann. Und dabei durch so einen emotionalen Prozess geht.
Ja, verstehe.
Inklusive auch intensive Atemübungen und Atembewegungsübungen in Verbindung werden da sehr stark fokussiert.
Interessant. Ich bin ja großer Fan von Performance-Kunst. Da gibt es auch ganz oft so ein inneres Übergrenzengehen oder diesen Prozess der verschiedenen Phasen, den man da durchmacht. Mhm, das spüre ich da so wieder drin.
Ja, definitiv.
Bikram-Yoga.
Ja, Bikram-Yoga ist quasi die gebrandete Version von Hot-Yoga. Mhm. Und das ist im Prinzip eigentlich Hatha-Yoga in der Sauna, womit es nur dadurch einen ganz anderen Charakter kriegt, weil es halt eben was Leistungsorientiertes kriegt, so was Feuriges, wo man halt was leistet und was schafft und danach erschöpft und durchgeschwitzt ist.
Weil es den Kreislauf ganz anders anregt, oder? Wahrscheinlich.
Genau, weil es den Kreislauf ganz anders fordert. Nicht nur anregt, sondern fordert.
Ja.
Genau. Ja. Ne, und weil dann Sachen anstrengend sind, die vorher nicht so anstrengend waren.
Okay, verstehe. Mhm. Dann bin ich noch Power-Yoga begegnet und habe mich fast schon gewundert, dass das als eigener Stil gilt.
Ja, also Power-Yoga ist, also auch historisch gesehen, und der Begriff ist eigentlich inzwischen tatsächlich überholt, wird noch ganz wenig verwendet, aber auf diesem, also historisch gesehen war Ashtanga-Yoga eine von den sehr frühen oder die früheste Form von körperlich anspruchsvollem, forderndem, fließendem Yoga, wo eben Übungen aneinandergereiht wurden über eine Verbindungsform. Aber eben in seiner strikten Form sehr dogmatisch, sehr eng. Es gibt eine feste Serie, die praktiziert wird. Und historisch gesehen hat sich Ashtanga-Yoga mit leichten Anpassungen und Veränderungen dann als Power-Yoga bekannt gemacht, aber weil der Begriff so ein bisschen platt ist, ist das letztlich in das Vinyasa übergegangen. Also das, was man früher Power-Yoga genannt hat, würde man heute Vinyasa-Yoga nennen.
Okay, verstehe.
Und das ist also letztlich auch eine Form von fließendem Yoga, wo halt eben der kraftvolle Aspekt einfach nochmal mehr in den Vordergrund gehoben wird.
Okay, verstehe. Und dann ist als letztes auf dieser Liste hier, die, wie wir schon festgestellt haben, nicht ganz vollständig ist, noch Shivamukti-Yoga.
Genau, Jivamukti-Yoga ist eine spezifische Form von Vinyasa, die eben dafür bekannt ist, dass dort laute Musik gespielt wird, dass sie auch auf eine sehr spezifische Art und Weise sehr spirituell wirkt und eben auch so ein gebrandetes, enges System ist, während halt eben Vinyasa so was ganz Offenes ist. Und es spricht auch eine bestimmte Art von Leuten an, die eben gern gefordert sind, die dieses schnelle, fordernde, laute daran lieben, die auch die Ästhetik lieben. Also Jivamukti ist auch sowas, was so sehr oberflächlich ästhetisch ist, aber eben auch mit so einer Perfektionsästhetik von, es ist erst gut, wenn es schön ist.
Ja, verstehe. Ja, ich war auch mal in einem Jivamukti-Studio eine Zeit lang, da war immer haargenau die gleiche Abfolge auch zum Beispiel.
Das hat so ritualisierte Elemente, die eben auch Teil dieses Stils sind.
Okay. So, So, das war jetzt ein bunter Blumenstrauß.
Ja, wenn ich das zusammenfasse, dann ist es so, für mich gibt es in diesem Dreieck, gibt es Yin und Restorative an der einen Dreiecksspitze.
Ja.
Dann gibt es Iyengar und Hatha an der anderen Spitze. Vinyasa und Ashtanga, das ist so das Fließende und das Feurige, wo man wohin will und wo man kraftvoll hat und in Bewegung ist. Iyengar ist halt das, wo es um Balance geht, wo man sich bewusst ausrichtet, wo man präzise ist.
Und Yin.
Und dann gibt es die dritte Spitze, ist dann Yin und Restorative, wo es halt um das Loslassen und das Weichsein, um die Bewusstheit, um das einfach Dasein geht.
Ja, ich habe mich mit den sehr, sehr vielen Stilen bisher noch nicht so auseinandergesetzt. Das hat mir jetzt echt eine super Orientierung gegeben, nochmal genauer hinzuschauen, was für Möglichkeiten ich habe in der Umgebung. Und aber auch zum Beispiel eine Frage, was wäre jetzt für mich in meiner jetzigen Situation ein guter Stil? Ne? Also bin ich in der Situation, in der ich gerade eben mich tatsächlich von irgendwas erholen möchte oder gerade eben eher in die Kraft kommen möchte? Würdest du das so auch sagen, dass man dann eben auch mal durchaus den Stil wechseln sollte? Oder?
Absolut. Und das, glaube ich, wie Yoga 3.0 funktioniert, dass man letztlich stilübergreifend praktiziert, dass man sich nicht mehr auf einen Stil festlegt.
Ja.
Sondern guckt, was brauche ich gerade, und dann halt bewusst wählt. Und wir sind ja inzwischen auch in einer Phase, wo Yoga total frei verfügbar ist und es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Yoga zu praktizieren.
Absolut.
Und wo man eben auch diese Wahl hat. Und nicht mehr wie vor 20 Jahren sagt, wow, ich habe einen guten Yoga-Lehrer gefunden, bei dem bleibe ich jetzt.
Ja, das stimmt. Super. Vielen Dank für diesen Überblick, Alex.
Sehr gerne.
Bis mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao. Tschüss. Das war Yoga im Kontext. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast doch. Bewerte ihn in der App oder teile ihn mit deinen FreundInnen. Mehr zu meinem Yoga-Unterricht und meinen Yoga-Ausbildungen findest du auf www.elementyoga.de. Schön, dass du dabei warst.